Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit zwei Romanen zum Wiederentdecken. Da ist zum einen Pierre Lotys schwärmerischer Roman Ramuncho. Er erzählt von einem jungen Mann Ende des 19. Jahrhunderts, der an den Konventionen scheitert. Jetzt liegt das Buch, das im Baskenland längst ein Klassiker ist, auf Deutsch vor. Außerdem der autobiografische Roman »Wer bist du?« von Anna Kevan aus dem Jahr 1963. Darin erzählt die Schriftstellerin von einer Ehe, von der Ehe einer jungen Engländerin in Burma, dem heutigen Myanmar. Und am Ende der Sendung erfahren wir von der Dichterin Anja Kampmann, warum Begegnungen, die wir in der Literatur machen, oft so viel intensiver sind als im alltäglichen Leben. Unter dem Titel Begegnungen hat Anja Kampmann die aktuelle Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente herausgegeben. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Pierre Loti. Heute kennt den französischen Autor kaum noch jemand. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das ganz anders. Denn damals war der Sohn eines französischen Schiffsarztes einer der bekanntesten Schriftsteller Frankreichs. Als im Jahr 1891 ein Sitz in der Pariser Académie Française frei wurde, ist es Pierre Loti sogar gelungen, in die Gesellschaft der wichtigsten Gelehrten Frankreichs aufgenommen zu werden. Anders als Émile Zola, der ihm unterlag und der es nie in die Académie Française schaffen sollte. Pierre Loti war Marineoffizier und hat die Welt bereist, vom Senegal bis zu den Osterinseln, von Nagasaki bis Tahiti. Über seine Reisen hat er immer wieder Romane und Theaterstücke geschrieben. Sein Roman Ramuncho spielt an der Grenze Frankreichs zu Spanien, im Baskenland. Und genau dort, im Baskenland, ist das Buch heute ein Klassiker. Erschienen ist Ramuncho im Jahr 1897. Jetzt hat der Bilger Verlag den mehrfach verfilmten Roman um den tragischen Helden Ramuncho ins Deutsche übertragen lassen. Eine prächtige Wiederentdeckung, meint unser Kritiker Dirk Furich.
Pierre Loti tat eine Zeit lang Dienst auf einem Schiff, das die Mündung des Bidasoa bewachen sollte, des Grenzflusses zwischen Spanien und Frankreich. Später kaufte er sich dort ein Haus, beobachtete Land und Leute und schrieb diesen Roman mit seinem energetischen Helden.
Ramuncho stieg schnell bergan, flink, verwegen und jung, ein Junge noch, imstande sich unterwegs wie alle Bergbauernkinder mit einem Kiesel zu vergnügen, mit einem Schilfrohrhalm oder einem Ast, den sie im Gehen schnitzen.
Ramuncho ist einer der besten Pelota-Spieler der Region. Ein traditionelles Ballspiel, das bis heute nördlich und südlich der Pyrenäen populär ist. Der gut aussehende Bursche ist beliebt bei den Frauen, schlägt sich mit Schmuggeleien durch, erlebt die Einsamkeit, graziös seine Angebetete und seine Mutter.
Und Ramuncho fühlte, wie tief in ihm die uralte Sehnsucht seiner baskischen Vorfahren nach der heimischen Feuerstelle erwachte. Er hatte es immer eiliger, zu dem einfachen Heim zu gelangen, in dem seine Mutter ihn erwartete.
Des Helden einziger Makel ist seine Herkunft. Seine Mutter war einer Liebe in die Stadt gefolgt, hatte sich aber von dem wohlhabenden Mann getrennt, weil sie ihr Dasein nicht als Mätresse fristen wollte. Nun lebt sie wieder auf dem Land, wo die alteingesessenen Dorfbewohner Ramuncho als Bastard betrachten. Und so wird ihm verwehrt, seine Jugendliebe zu heiraten. Doch scheint das konventionelle Leben mit Ehe, Kirche und Kindern für Ramuncho eher keine erfüllende Option zu sein.
Ach, könnte man doch einfach anderswo hingehen, zumindest eine Zeit lang der Knechtung in diesem Land entkommen, das er doch so liebt. Etwas anderes versuchen, hier herauskommen, reisen, kennenlernen.
Pierre Loti skizziert einen hochtalentierten jungen Mann, der hin und her gerissen ist zwischen Abenteuerlust und der Liebe zu seiner baskischen Heimat. Man mag darin einen Charakterzug des Schriftstellers Pierre Loti erkennen. Der schneidige als eitel geltende Offizier fuhr viele Jahre zur See und bereiste die ganze Welt. Seine Romane wurden gerade von jungen Frauen verschlungen. Sittenwächter warnten vor den Büchern wegen ihrer erotischen Passagen. Holger Fock und Sabine Müller haben den sich vor prallen Beschreibungen mitunter fast überschlagenden, schwärmerischen Stil Lotis herausragend übersetzt.
Die Säfte, die im Frühjahr so schnell emporstiegen, ermatten schon. Die Pflanzenwelt hat sich ganz entfaltet. Die Blumen stehen in voller Blüte. und die immer stechendere Sonne überhitzt die Köpfe unter den Baskenmützen. Begeisterung und Leidenschaften steigern sich ins Überschwängliche. Und überall in den baskischen Dörfern gärt es, brodelt ein aufgeregtes Treiben und kocht über vor Vergnügen. Während in Spanien die großen blutigen Stierkämpfe beginnen, beginnt hier die Zeit der vielen Feste, der vielen Pelota-Partien, der vielen Fandango-Tanzabende, der vielen schmachtenden Romanzen in der wollüstigen Wärme der Nächte.
Ebenso farbig wie die Landschaften zeichnet Loti die Menschen. Kraftvolle plastische Beschreibung der vor allem männlichen Körper. Athletisch und muskulös sind wiederkehrende Vokabeln bei der Charakterisierung Ramunchos und seiner Freunde. Ständig ist von sonnengebräunten Armen die Rede oder von Schweiß, der über die Brust rennt. Zwar siegt zumindest vordergründig am Ende die Konvention über die ungestüme Liebe, ein Versuch, die Angebetete aus dem Kloster zu befreien, misslingt. Die Autorität der Kirche, auf dem Land noch blind akzeptiert, bekommt jedoch Risse.
Unter dem großen Nachthimmel beginnt der fromme kleine Baske an seinem Glauben zu zweifeln. Seine Seele ist nicht schlicht genug, um blind den Dogmen und religiösen Vorschriften zu folgen. Und da in seinem seltsam gerüsteten jungen Verstand, dem niemand die Richtung vorgibt, alles aus den Fugen gerät, weiß er nicht mehr, ob es klug ist, sich noch vertrauensvoll den ehrwürdigen geweihten Formeln zu unterwerfen, hinter denen vielleicht alles verborgen bleibt, was wir an unergründlichen Wahrheiten erahnen können.
Man mag die emphatische Aufwallung, die den Roman durchzieht, stellenweise als naiv und allzu romantisierend empfinden. Aber den stürmenden und drängenden Helden Ramuncho, der an den einengenden Traditionen leidet und anfängt, eigenständig zu denken, muss man einfach lieben. Pierre Lotis Roman, geschrieben am Ende des 19. Jahrhunderts, ist eine wunderbare Wiederentdeckung.
Dirk Furich über den Roman von Pierre Loti, Ramuncho. Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Erschienen im Bilger Verlag. 258 Seiten kosten 26 Euro. Von Frankreich wechseln wir nach Großbritannien. Helen Woods. Als junge Frau möchte sie in Oxford studieren. Doch als einzige Tochter einer wohlhabenden Familie ist für sie ein anderer Lebensweg vorgesehen. Und so ist ihr Leben geprägt von zwei gescheiterten Ehen, psychischen Krisen und Heroinsucht. Erst spät studiert sie Kunst, reist, schreibt Erzählungen und Romane und nimmt den Namen einer ihrer Protagonistinnen an. Anna Kevan. In der englischsprachigen Welt wird Anna Kevan heute in einem Atemzug mit Virginia Woolf und Sylvia Plath genannt. Doch in Deutschland ist sie nur wenig bekannt. Es ist dem Verlag Diaphanes zu verdanken, dass ihr Werk jetzt auch auf Deutsch vorliegt. 2020 erschien mit Eis das Hauptwerk der Schriftstellerin. Nun folgt mit Wer bin ich? Ein kurzer Roman mit erkennbar autobiografischen Zügen. Es geht um die Ehehölle einer jungen Frau. Bettina Baltschew stellt uns den Roman Wer bin ich vor und nimmt uns mit nach Burma.
Es ist eine exotische Kulisse, in die uns dieser Roman entführt, saftig und trist zugleich. Ein heruntergekommenes Haus mit einem staubigen Garten steht mitten in einem tropischen Land, unweit eines Sumpfgebiets, über dem die Sonne schnell untergeht. Noch bevor wir nur einer Menschenseele begegnen, beschreibt Anna Kevan sehr präzise die Umgebung, in der sie ihre wenigen Figuren platzieren wird.
Ein Stern nach dem anderen steigt funkelnd auf. Die Frösche im Sumpf haben ein Konzert angestimmt, das zunehmend lauter wird. Einen endlosen, vielstimmigen Chor aus quakenden, glucksenden und bellenden Tönen, der von Zeit zu Zeit einem Höhepunkt zusteuert, welcher in einem kontrapunktisch gesetzten, erstaunlich tiefen, rauen, krötenartigen Schrei gipfelt. Lauter als alles andere, nachdem der Zyklus wieder von neuem beginnt.
Wie auf einer Theaterbühne lässt Anna Kevan ein namenloses Mädchen aus der tropischen Dämmerung treten. Gerade 18 und aus England gekommen, steht es auf dem Dach der Veranda, weil die Hitze im Haus unerträglich ist. Hier draußen wird es von den Fiebervögeln in den Bann gezogen. Wer bist du? Wer bist du? Scheinen sie immer wieder zu rufen und liefern dem Mädchen ein Mantra und dem Roman seinen Titel. Dessen erster Teil ist mit »Der Rattenkönig« überschrieben, was märchenhaft klingt, aber doch von einer Ehehölle erzählt, in dem das Mädchen gefangen ist. Von der Mutter wurde es in die Verbindung mit einem doppelt so alten Kolonialbeamten genötigt. Der hatte sich wohl eine jugendliche Gespielin erhofft, aber das eigenwillige Mädchen liest lieber Bücher, als ihn zu unterhalten. Um seiner Wut ein Ventil zu bieten, begibt er sich auf Rattenjagd. Vor den Augen des Mädchens drischt er die Tiere mit dem Tennisschläger tot. Die Einheimischen nennen ihn nur Mr. Doghead, Herr Hundekopf, denn sie spüren allzu gut seine Abscheu gegenüber allem, was nicht europäisch ist. Als er eines Tages an Malaria erkrankt, ist es der jungen Frau eine willkommene Atempause, in der sie ein wenig zu sich kommen kann. Sie denkt daran, welche Möglichkeiten sie in England hätte, wäre sie nicht an diese Ehe gefesselt.
Sie sieht ihre Schulfreundinnen vor sich, schön gekleidet und in angenehmer Umgebung oder an der Universität, wo sie eigentlich auch sein sollte. »Wer bin ich?«, fragt sie ins Ungewisse hinein. »Warum bin ich hier?« Ist sie das Mädchen, das letztes Jahr das Stipendium gewonnen hat? Oder das Mädchen, das in dieser grässlichen Hitze mit einem Fremden zusammenlebt, den sie aus irgendeinem Grund geheiratet hat und mit dem es keine Möglichkeit der Verständigung gibt? Ihre Fragen bleiben unbeantwortet.
Erst als es einem jungen weißen Mann in Wildlederschuhen begegnet, blüht das Mädchen ein wenig auf. Er ermutigt es, begreift nicht, wie es sich von Mr. Doghead herumkommandieren lassen kann. Es ist keine spektakuläre Geschichte, die Anna Cavan hier erzählt, aber es ist ihre eigene. Auch sie wurde jung verheiratet und ging in den 1920er Jahren mit einem viel älteren Mann nach Burma. Eindrucksvoll ist jedoch die Art und Weise, wie sie in diesem 1963 erstmals erschienenen Roman auf wenigen Seiten eine dichte und bedrohliche Szenerie entwirft, die schon beim Lesen Beklemmungen auslöst. Im Ausdruck eher kühl findet Anna Cavan in der überhitzten tropischen Natur immer wieder Gegenbilder für die unheilschwangere Atmosphäre im Haus.
Jeder Tag ist wie ein Ballon bis zum Bersten gefüllt. Mit Hitze und den Zeichen des herannahenden Monsuns. Knisternde Spannung baut sich unter den Bäumen zusammen, die sich zu Gebirgen auftürmen und am nächsten Morgen wieder verschwunden sind, während die Erde in atemlosem Schweigen verharrt. Selbst zum Denken ist es zu heiß.
Als der Monsun schließlich beginnt, kommt es auch im Haus zu einer brutalen Entladung. Doch das Ende ist offen und mündet in Bildern, die an surreale Fieberträume erinnern. Szenen wiederholen sich und sind doch seltsam verschoben, wirklich und unwirklich zugleich. Noch einmal tauchen Ratten auf, noch einmal taucht der junge Retter auf, der Mann mit den Wildlederschuhen, aber plötzlich und ganz kurz nur ist da auch eine fremde Frau. Das ist verstörend und faszinierend. So lässt sich »Wer bist du?« von Anna Cavan auf verschiedene Weise lesen. Als feministische Coming-of-Age-Geschichte, als Kritik am Kolonialismus, als Kammerspiel über zwischenmenschliche Abgründe. Jede Lesart funktioniert und darin liegt die Kraft dieses schmalen, schillernden Romans.
Das war Bettina Baltscheff über Anna Cavan »Wer bist du?« aus dem Englischen von Helma Schleif. Der Verlag heißt Diaphanes, 128 Seiten gibt es für 16 Euro. Kommen wir zur Zeitschrift Akzente. Seit dem Jahr 1954 erscheint Akzente im Hansa Verlag in München. In den Anfangsjahren war Ingeborg Bachmann mit Beiträgen vertreten. Hans-Magnus Enzensberger auch, dazu Paul Celan und Nelly Sachs. Vor 2 Jahren dann hat sich die Zeitschrift neu erfunden. Heute ist es nicht mehr der Hansa-Verleger Jo Ländle, der die Hefte herausgibt, sondern Autorinnen und Autoren aus ganz Europa. Karen Köhler hat ein Heft gemacht, Peter Stamm auch. Die aktuelle Ausgabe der Akzente hat die deutsche Lyrikerin Anja Kampmann herausgegeben. Unter dem Titel Begegnungen hat sie Texte versammelt, die fragen, ist Schreiben nicht immer Dialog? Ich habe mit ihr über ihr Heft gesprochen und sie als erstes gefragt, welche Verbindungen, welche Querverstrebungen gibt es zwischen all den Texten zum Thema Begegnungen, die Sie ausgewählt haben?
Also das Thema Begegnungen, das kam im Winter letzten Jahres zustande, als alle noch zu Hause saßen und schrieben und es auch so diese Erzählung darüber gab, dass Autoren sich wohlfühlen, wenn sie alleine zu Hause sitzen. Und ich dachte, nein, eigentlich alles, was in Literatur passiert und was auch irgendwie das Spannende und auch Magische daran ist, dass ja eine ungeheure Nähe aufgebaut wird in erzählenden Texten, in Gedichten, dass man wirklich mit Menschen fiebern kann. Und das sollte das Verbindende sein. Und in vielen Fällen hat es sich schön ergeben, dass zum Beispiel ähnliche Themen auf einmal auftauchten.
Sie haben jetzt ähnliche Themen angesprochen. Möchten Sie ein paar Texte herausgreifen?
Es gab zum Beispiel von Simon Strauss einen Text, in dem er über einen Akrobaten schreibt, der für seinen Zirkus Geld sammeln muss. Daniela Danz hat dann einen Text geschrieben über einen brennenden Zoo, in dem es darum geht, wie diese Tiere alle versuchen zu fliehen. Maike Weißpflug in einem sehr schönen Essay über Hannah Arendt und über diese Gemeinschaft im Denken, so dass man irgendwie so einen essayistischen Zugriff hat. Und gleichzeitig gibt es natürlich sehr, sehr viel Lyrik, die dann wiederum eigentlich sehr frei ist und jetzt gar nicht so themengebunden, aber irgendwie dann schön zusammenkommen mit diesen anderen Ansätzen.
In einem Gedicht von Thilo Krause finden sich die Verse
»Eine Hand, die einen Unsichtbaren liebkost«.
In einem anderen Gedicht von Jacob Polly steht
»Seltsame Vorstellung. Ich, ein Mensch, und brauche eines anderen Körper, um mir mit aller Zärtlichkeit den meinen zu zeigen.«
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie möchten eher den Blick öffnen und Texte versammeln, in denen Begegnungen stattfinden, aber nicht auf diesen Pandemiefokus beschränkt.
Genau, also nicht auf die Pandemie beschränkt. Es sind sehr verschiedene Begegnungen, die da stattfinden. José Oliver, der über den Neuanfang seiner Großmutter im Schwarzwald 1961 schreibt. Jelu Naum, der ironisch von den Umwälzungen in Rumänien schreibt, 1941 von einer unerwiderten Liebe. Sanna Hartnor, eine hier sehr unbekannte schwedische Lyrikerin, die in die Umkleide von einem Klamottendiscounter geht. Und im Vorwort habe ich geschrieben, es ist, als würde man ein Brennglas, so eine Lupe in die Sonne halten und warten, bis das Holz kokelt und dass das quasi so das ist, was Literatur kann. Also wenn wir erzählen, dann hat man eben wie so ein heißes Licht und das war der Versuch von diesem Heft.
War Ihnen das denn von Anfang an klar, dass es auf eine europäische Ausgabe hinauslaufen wird? Also ich habe mal gezählt, Großbritannien ist dabei, Polen, Italien, Spanien, die Schweiz, Schweden, Rumänien, natürlich Deutschland. War das von Anfang an klar?
Es ist interessant, wenn Sie das sagen, weil es für mich irgendwie gar nicht in Frage stand, dass solche Stimmen mit rein müssen. Das ist eigentlich das, was so ein Heft leisten kann, dass eben Stimmen, die man noch nie gehört hat, eben wie Sanna Hartnor oder Jacob Polly, die sind einfach noch nicht übersetzt. Und der Verlag hat mich dann dabei sehr unterstützt, indem er auch Übersetzungen anfertigen lassen hat extra. Es ist nicht nur der Fokus jetzt auf das Erleben hier, sondern man hat nochmal ganz andere Poetiken und Ansätze. Und das war mir eben auch wichtig, dass man eben sehr andere Schreibweisen zulässt, als man die jetzt irgendwie selber hat. Also Stimmen zusammenbringt, die sich eben vielleicht mit ähnlichen Themen beschäftigen, aber auf sehr verschiedene Art und Weise.
Neue Stimmen zusammenbringen? Im Vorwort haben Sie ja die Frage gestellt, wie kann sie aussehen, eine Gemeinschaft der Schreibenden? Welche Antwort geben Sie jetzt darauf?
Also vielleicht, dass die Schreibenden gar nicht so sehr in einem Konkurrenzverhältnis in erster Linie stehen, sondern eben der Austausch auch doch sehr wichtig ist. Also das habe ich schon gemerkt, auch in der Arbeit an dem Heft, dass viele doch sehr dankbar sind, wenn sie sich untereinander austauschen und eben gar nicht in diese Rolle von diesen Einsiedlern geschoben werden wollen. Ich glaube einfach, dass wir alle in so einem großen Netzwerk stehen oder inneren Netz vielleicht, in dem wir uns dann irgendwie doch auch sehr nahe sind und wo zum Beispiel dann die Frage nach Ländern einfach gar nicht so eine große Rolle spielt.
Das war Anja Kampmann, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe über die aktuelle Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente. Sie hat sie unter dem Titel Begegnungen herausgegeben. Das Heft ist im Hansa Verlag erschienen. 78 Seiten kosten 10 Euro. Das war der Büchermarkt für heute. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit der Sendung Forschung aktuell. in der Sie von meinem Kollegen Ralf Krauter Neues erfahren über nachhaltige Reifen aus Löwenzahn. Am Mikrofon verabschiedet sich Nora Karches. Einen schönen Nachmittag. Machen Sie es gut.